Willkommen beim SightCity Podcast, dem Podcast in deutscher Sprache zur weltgrößten Messe für Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel mit Fachvorträgen, Interviews und Innovationen für mehr Inklusion. Vortragsmitschnitt des SightCity Forum 2025 vom 22. Mai um 11.45 Uhr. Blog zur Taubblindheit und Hörsehbeeinträchtigung. Thema: Apps für Taubblinde. Referent: Tim Böttcher.
Also, ich begrüße Sie jetzt zu unserem wunderbaren Blog zur Taubblindheit und Hörsehbehinderung. Und ich finde das richtig genial. Wir haben heute auch Gebärdensprachdolmetscher zum ersten Mal auf der SightCity dabei, was uns ermöglicht wurde, auch durch eine Mini-Förderung der Aktion Mensch. Das ging dann relativ problemlos und ich freue mich richtig, die Firma Halex begrüßen zu dürfen mit, was hat er mir gerade gesagt, 5 Gebärdensprachdolmetscher, die heute dabei sind. Und morgen haben sie mir gesagt 4. Also herzlich willkommen auch den Tim Böttcher. Ich darf ihn vorstellen, er ist Student und Informatiker und er wird mir heute etwas über, oder uns über Apps für taubblinde Menschen berichten. Jetzt ist eine Meldung. Ja, ich denke mal, Tim, dann geht's los. Bin gespannt.
Gut, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Vortrag über Apps für Taubblinde. Mein Name ist, wie gesagt, Tim Böttcher. Ich bin gesetzlich taubblind seit 2015, wobei ich seit 2002 gesetzlich vollblind bin. Und ich studiere angewandte Mathematik und Informatik an der FH Aachen. Außerdem bin ich Entwickler einer Echtzeit-Transkriptions-App namens Foskel. Was bedeutet Apps im Kontext des Vortrags? Das wäre wichtig zu klären erstmal. Das sind Programme auf einem Smartphone oder Tablet, primär auf iOS, weil iOS das barrierefreieste Betriebssystem ist für Taubblinde. Wobei viele der Aussagen, die ich hier im Vortrag treffe, sowohl für mobile Apps als auch für Web-Apps und Desktop-Anwendungen gültig sind. Gut, fangen wir mit der Entwicklerperspektive an. Das heißt im Übrigen nicht, dass man zwingend Programmierer sein muss. Es geht ja auch explizit um Organisationen, die eine App entwickeln möchten, die für Taubblinde zugänglich ist. Dafür müssen wir zunächst erstmal grundsätzlich klären, was Barrierefreiheit eigentlich überhaupt ist. Da habe ich ein Zitat herausgesucht. Barrierefreiheit bedeutet nach Artikel 9 UN-Behindertenrechtskonvention, dass für Menschen mit Behinderungen der gleichberechtigte Zugang zu Transportmitteln, Informationen und Kommunikation sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit offen stehen, gewährleistet wird. Das ist also das hehre Ziel, dass der gleichberechtigte Zugang besteht, explizit auch im digitalen Bereich. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Ich gehe an dieser Stelle auf Barrieren für Taubblinde ein, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Eine App ist für Taubblinde nicht zugänglich, wenn sie keine oder schlechte Unterstützung von Screenreadern und insbesondere Braillezeilen hat. Das muss nicht bei allen der Fall sein. Es gibt auch Taubblinde, die ihr Gerät visuell nutzen. Aber nichtsdestoweniger sollten Screenreader und Braillezeilen unterstützt werden. Jetzt die eher visuellen Sachen. Schlecht lesbare Schrift, niedrige Kontraste
und keine Rücksicht auf Blendempfindlichkeit sind auch sehr schlecht. Viele Taubblinde haben das Usher-Syndrom und das sind typische Anforderungen, die sich daraus ergeben. Außerdem, gerade für Taubblinde, die gehörlos geboren wurden, ist eine zu technische Ausdrucksweise in nicht leichter Sprache auch ein Problem. Und wenn die Benutzeroberfläche viele Interaktionen erfordert, dann ist das auch schlecht. An dieser Stelle sollte noch erwähnt werden, dass blind plus gehörlos nicht gleich taubblind ist. Das ist ein weit verbreiteter Trugschluss, weil man denkt, ach, wenn ich eine App für Blinde zugänglich mache und für Gehörlose, dann ist so quasi en passant auch an Taubblinde gedacht. Das ist aber nicht der Fall. Aus der Kombination der beiden Behinderungen ergeben sich ganz eigene Einschränkungen. Hierzu die Fallstudie meiner App, die ich entwickelt habe, nämlich Foskel. Es gibt sehr viele Apps für Echtzeittranskription. Dementsprechend konnte man sich die Frage stellen, brauchen wir tatsächlich noch eine App? Das Problem war allerdings, die funktionierten alle mit Braillezeilen nicht vernünftig oder brauchten Internetzugang, fraßen viel Strom und hatten außerdem noch unnötige Fähigkeiten, die die Bedienung sehr verkompliziert haben. Zum Beispiel, wenn man Google Translate als Echtzeit-Transkriptions-App missbraucht quasi. Und dementsprechend habe ich eine App entwickelt, die für Echtzeittranskriptionen für Taubblinde spezialisiert war und eben nur das leistete. Hierbei war besonders wichtig die 3-Klick-Regel. Alle wichtigen Funktionen müssen mit 3 Interaktionen oder weniger erreichbar sein. Außerdem habe ich soweit möglich einfache Sprache eingesetzt, wobei das leichter gesagt ist als getan. In der App gab es zum Beispiel eine Option, automatisch weiter zu scrollen. Und es ist gar nicht so einfach, das in eine nicht technische Ausdrucksweise zu übertragen. Ich habe es dann als automatisches Weiterbewegen bezeichnet, aber ich denke, Sie verstehen das Problem. Außerdem musste die Schriftgröße und Farbgebung schon innerhalb der App anpassbar sein. Das ist gerade bei solchen Apps wichtig. Stellen Sie sich vor, jemand reicht einem Taubblinden einfach ein Handy, auf dem Foskel läuft. Dann ist es wichtig, dass die App für diese Person angepasst werden kann, ohne dass gleich die gesamten Systemeinstellungen des Handys geändert werden müssen. Damit gehen wir zur Schlussfolgerung über, was eine App, die für Taubblinde zugänglich ist, leisten muss. Sie müssen natürlich die Systemeinstellungen der Nutzer respektieren. Viele Taubblinde haben ihr Handy auf ihre Bedürfnisse optimiert und das muss in der App entsprechend auch berücksichtigt werden. Wichtige Einstellungen, zum Beispiel die Schriftgröße, Farbgebung oder auch Zoom, müssen in der App angeboten werden. Die Sprache und Bedienoberfläche müssen leicht und verständlich sein. Minimale mentale Last, das heißt, man erreicht Barrierefreiheit nicht, indem man Funktionen zwar anderweitig zugänglich macht, aber zum Beispiel eine hohe mentale Last vom Nutzer einfordert, indem der sich dann zum Beispiel sehr komplizierte Tastenkombinationen merken muss. Das macht die Funktion zwar theoretisch zugänglich, aber trotzdem nicht barrierefrei. Außerdem muss die Braillezeile sorgfältig unterstützt werden. Das meine ich wirklich ernst. Gehen Sie hin, testen Sie Ihre App mit einer Braillezeile. Sie einfach nur mit Voice-Over und Sprache zu testen, bringt nichts. Denn eine Braillezeile bietet eine ganz andere Art, mit der App zu interagieren als Sprache. Das lässt sich nicht simulieren. Okay, nach diesem Block gehen wir in die Anwenderperspektive über. Hierzu erstmal ein gewisser Disclaimer. Das ist meine persönliche Meinung, die ich hier äußere. Ich spreche keine expliziten Empfehlungen für konkrete Apps oder Unternehmen aus. Ich wurde auch von keinem Unternehmen dafür bezahlt, dass die App in dieser Liste landet. Außerdem bin ich erst erblindet. Das beeinflusst die Art, wie ich mit Apps interagiere und welche Apps ich im Alltag nutze, stark. Jemand, der erst gehörlos geworden ist und dann später erblindet, würde wahrscheinlich eine ganz andere Liste von Apps aufstellen. Ich bin insbesondere ein sehr intensiver Braillezeilennutzer. Okay, fangen wir mit Seeing AI an. Es ist eine App für einen Moment bitte, ich habe gerade eine falsche Tastenkombination gedrückt und mich ein bisschen verlaufen. So, jetzt geht's wieder. Also, es ist eine App für Texterkennung, insbesondere auch von PDFs, aber auch Bildbeschreibungen und Erkennung von Produkten per Barcode zum Beispiel. Entwickelt wird es von Microsoft, ist kostenlos und werbungsfrei, was im Umkehrschluss allerdings heißt, dass die Bilder, die man an Microsoft sendet, für deren KI-Training eingesetzt werden. Manche Funktionen, wie zum Beispiel die Lichterkennung, ist nur akustisch verfügbar. Es werden auch sehr detaillierte räumliche Beschreibungen geboten. Personen werden allerdings nicht so gut beschrieben. Das ist allerdings typisch bei solchen Apps. Die sind mittlerweile recht gut darin geworden, Räume zu beschreiben und Objekte. Aber Personen sind noch schwierig. Analog zu Seeing AI möchte ich auch noch Envision AI erwähnen. Ist recht ähnlich zu Seeing AI von den Funktionen her, bietet allerdings noch zusätzlich die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen per Chat. Zum Beispiel, wenn man einen Text erkannt hat, für welches Datum ist die Einladung, dann gibt einem Envision AI schon zurück, für welches Datum die Einladung, die man gerade eingescannt hat, ist. Man kann auch noch mal nach mehr Details fragen, wenn eine bestimmte Sache noch nicht ausreichend beschrieben wurde. Der Entwickler ist Envision. Die Bildbeschreibungen sind meiner Meinung nach oft weniger detailliert, aber etwas emotional ansprechender. Es wird mehr auf die Stimmung eingegangen, die das Bild hervorruft. Das kann je nachdem, was man haben möchte, angenehmer sein. Und die Rückfragen an die KI sind natürlich sehr nützlich. Gut. Nächster Punkt wäre die Mail-App von iOS. Wir alle müssen uns mit E-Mails herumschlagen. Und dafür, dass es ein so integraler Bestandteil unseres Alltags ist, ist es schon erstaunlich, wie schlecht die Situation im Bereich Mail tatsächlich noch ist. Die meisten E-Mail-Apps, gerade auf Mobilgeräten, sind nach wie vor nicht barrierefrei oder nur schlecht zugänglich. Ich habe bisher keine optimale App gefunden, deswegen, vor allen Dingen nicht mit Braillezeile. Es fehlen auch oft wichtige Fähigkeiten, wie zum Beispiel Lesebestätigungen verschicken, was das E-Mail-Protokoll eigentlich unterstützt. Die Mail-App von Apple ist ein akzeptabler Kompromiss, mehr aber auch nicht. Es müssen allerdings noch ein paar Einstellungen angepasst werden. Zum Beispiel das Gruppieren in Konversationen ist für mich persönlich mit Braillezeile echt unübersichtlich. Das habe ich deaktiviert. Und auch die neuerdings eingeführten Sortierungen nach Werbung wichtig und Transaktionen und dergleichen ist eher irritierend, muss ich sagen, habe ich auch ausgeschaltet. Gehen wir zur nächsten App über, nämlich Fantastical. Das ist eine Kalender-App. Ich muss dazu sagen, dass ich große Schwierigkeiten und auch großen Ärger bekommen habe in der Vergangenheit, weil ich, was Termine anbelangt, zu unorganisiert war. Das heißt, für mich war es sehr wichtig, eine Kalender-App zu finden, die nicht noch alles für mich verkompliziert. Fantastical ist in der Hinsicht sehr gut, weil man direkt zu einem bestimmten Datum springen kann mit der Braillezeile. Und Termine und Aufgaben kann man auch als Fließtext quasi definieren. Man schreibt sowas wie Aufgabe Milch einkaufen, morgen 15.30 Uhr, Kalender privat oder so in einen Textfeld rein und es wird bereits daraus abgeleitet, was für Einstellungen getroffen werden müssen. Das reduziert die Anzahl an friemeligen Steuerelementen, mit denen man sich herumschlagen muss, erheblich. Wichtig hierbei ist, die Kalender-App von iOS oder auch der Google-Kalender sind grundsätzlich barrierefrei. Aber man muss doch ziemlich viel friemeln, wenn man alle Aufgaben bzw. alle Fähigkeiten des Kalenders nutzen möchte. Fantastical reduziert den Aufwand erheblich. Der Hersteller der App ist Flexibits. Das hatte ich noch vergessen. Gut, nächste App wäre WhatsApp. Ich denke mal, die kennen Sie, wollte ich aber der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Das ist der bis dato barrierefreieste Instant Messenger. Mittlerweile kann man da drin auch Sprachnachrichten zum Beispiel transkribieren lassen, auch wenn ich die Transkriptionsqualität eher so lala finde. Aber gut. Der Entwickler ist Meta, was natürlich der größte Nachteil an der Geschichte ist. Aber gut, sei es drum. Andere Messenger wie iMessages, Signal und Threema sind grundsätzlich gut genug. Man kann sie nutzen, jedenfalls mit Braillezeile. Ob sie visuell Schwierigkeiten bieten, kann ich nicht beurteilen. Das müsste jemand anderes sagen. Aber in jedem Fall ist WhatsApp noch einen Ticken barrierefreier. Gut, ich wollte auch ChatGPT erwähnt haben. Man kann grundsätzlich eine ganze Menge damit anstellen. Ich benutze es besonders fürs Vereinfachen von Texten, wenn ich jemanden, der leichte Sprache benötigt, etwas schreiben möchte, dann bitte ich ChatGPT schon mal, den Text zu vereinfachen. Und Dokumente barrierefrei oder zumindest barrierearm aufzuarbeiten, so auf die Schnelle, das kann ChatGPT auch gut. Ich sage nicht, dass dadurch dann keine Umsetzung von Dokumenten mehr notwendig ist, aber es reduziert den Aufwand doch erheblich. Entwickler ist OpenAI. Es ist die barrierefreiste App für KI-Chat. Es gibt noch andere, zum Beispiel Mistral. Aber die sind weniger barrierefrei. Aber selbst bei OpenAI ist es leider so, dass während man sich in der App befindet und die KI eine Antwort generiert, permanent Blitzmeldungen auf der Braillezeile erscheinen. Das heißt, man muss entweder Blitzmeldungen für die App ausschalten. Das kann man Gott sei Dank mittlerweile recht gut auf iOS, aber man muss die entsprechende Rotoraktion aktivieren, nennt sich dynamische Inhalte. Oder man muss tatsächlich warten, bis die App fertig ist mit der Antwort generieren, ehe man lesen kann, was geschrieben wurde. Das ist ein Feature, das für Blinde total praktisch ist und für Taubblinde, die auf Braillezeilen angewiesen sind, ziemlich unpraktisch. Genau das meinte ich eben. Gut, Apple-Karten und Google Maps gibt es noch. Die Apps sind auch sehr wichtig, weil man die Orientierung zurückgewinnen kann, wenn man sich mal verlaufen hat oder sich schon mal Routen anschauen kann, ehe man sie läuft. Allerdings sind beide Apps, egal ob von Apple oder von Google, sehr kompliziert. Sie sind grundsätzlich barrierefrei im Sinne, dass sie keine Bereiche haben, die nicht zugänglich wären. Aber man muss unheimlich viel durch die Apps navigieren, interagieren. Und generell ist die mentale Last, die diese Apps aufbürden, ziemlich hoch. Als letzte App in der Gruppe kommt noch der Ampelpilot. Das ist eine App, die erkennt, ob eine Ampel rot oder grün ist. Man stellt sich also an die Straßenkante, richtet das Handy auf die Ampel und das Handy vibriert langsam, wenn die Ampel rot ist und schnell, wenn sie grün ist. Der Entwickler ist Thorsten Strasser. Das klappt tatsächlich sehr gut mit der Erkennung, außer bei komplizierten Kreuzungen. Da könnte es schon mal sein, dass man das Handy auf die falsche Ampel richtet. Dafür gibt die App natürlich keine Garantie. Und außerdem bei Dunkelheit oder starkem Regen würde ich mich auch nicht auf die App verlassen wollen. Aber bei bekannten Strecken, wo es bloß keine Blindenampel gibt, ist der Ampelpilot sehr nützlich. Gut, wir sind gut in der Zeit und jetzt auch durch. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben ein Muster erkannt, was eine barrierefreie App auszeichnet. Und Sie können besser einschätzen, ob eine App barrierefrei für Taubblinde ist nach diesem Vortrag. Bei Rückfragen wenden Sie sich sehr gerne an kontakt@tim-böttcher.email.
Ja, Herr Böttcher, vielen herzlichen Dank für diese vielen Informationen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob es Rückfragen aus dem Publikum gibt. Also wir haben auch Zeit, auch die Fragen zu beantworten. Oder wenn Sie Fragen haben, bitte gerne. Trauen Sie sich ruhig. Herr Zelle.
Ja. Sind die alle an?
Müsste eigentlich, ja. Sonst.
Genau, mein Name ist Uwe Zelle. Ich habe eine Frage zu ChatGPT. Also das ist eine tolle Möglichkeit auf jeden Fall. Für Taubblinde, die zum Beispiel eine Bildbeschreibung benötigen. Also manchmal werden ja Bilder im Arbeitskontext geschickt und da braucht man eben eine Bildbeschreibung oder ich bräuchte eine Bildbeschreibung. Könnten Sie darauf vielleicht ein bisschen eingehen, ob Sie da ChatGPT nutzen oder wie da ChatGPT genutzt werden kann?
Ich benutze hierfür eher Seeing AI oder Envision, aber prinzipiell kann man dafür auch ChatGPT benutzen. Dafür muss man das entsprechende Bild in ChatGPT hochladen. Je nachdem, ob man das auf der Webseite oder in der App tut, ist das Vorgehen etwas anders. Und dann schreibt man dazu, dass man eine Beschreibung haben möchte des Bildes. Das Gute bei ChatGPT ist, dass man auch darum bitten kann, dass es sich auf bestimmte Aspekte des Bildes besonders konzentriert. Das ist bei Seeing AI und Envision nicht so. Die generieren erstmal eine Beschreibung. Und im Nachgang kann man zumindest bei Envision nochmal nachfragen. Aber bei ChatGPT ist das natürlich von vornherein möglich. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ja, vielen Dank.
Gibt es sonst noch Fragen? Ja, ansonsten hat ja nochmal der Herr Böttcher ja auch die E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich weiß nicht, kann man die irgendwo an einem Stand, haben Sie die irgendwo hinterlegt, Herr Böttcher, dass man nochmal auf Sie zukommen kann?
Tatsächlich habe ich keine Handouts oder so mitgebracht. Hätte ich vielleicht noch tun sollen. Aber es gibt mehrere Leute, die mich kennen. Uwe Zelle hat beispielsweise meine E-Mail-Adresse, Hildegard Bruns ebenfalls und Günther Hellmann auch. Die sind an der am Stand von der Deutschen Gesellschaft für Taubblindheit. wenn man die um meine E-Mail-Adresse bittet, können Sie die weitergeben, denke ich.
Genau, und der Stand ist eigentlich genau vis-à-vis vom Forum. Ah, es gibt noch eine Frage. Moment.
Hallo, Therese Zeranski vom SFZ-Förderzentrum von der Berufsschule. Sie haben am Anfang die Voskel-App erwähnt, die Sie selbst entwickelt haben. Ist die frei zugänglich?
Leider bisher nicht. Es gibt eine Android-Version, die zugänglich gemacht werden könnte. Das Problem hierbei waren tatsächlich Beta-Tester. Ich hätte 20 Beta-Tester finden müssen, damit Google die App im Google Play Store zulässt. Und das hat leider nicht geklappt. Aber ich werde auch über die nächsten 2 Jahre an einer modernisierten Version der App arbeiten mit Stiftungsfinanzierung. Und diese App wird es dann definitiv in den Apple App Store und Google Play Store schaffen. Und der Source Code der Apps, die ich geschrieben habe, sowohl für iOS als auch für Android, der ist quelloffen verfügbar auf GitHub. Das heißt, grundsätzlich könnte jemand anderes auch eine eigene Version davon erstellen.
Vielen Dank.
Ich hätte auch noch eine Frage. Also es waren jetzt viele Informationen dazu und wie sind Sie denn selbst so auf die Ideen gekommen, also wie für Taubblinde das zu machen, also woher kriegen Sie Ihre Ideen, Ihre Informationen, also kommt das nur von Ihnen selbst oder tauschen Sie sich mit bestimmten Communities aus, in Foren oder haben Sie irgendwelche anderen Quellen noch?
Also die meisten Ideen, an denen ich arbeite, habe ich selbst, beziehungsweise sie ergeben sich aus meiner gelebten Erfahrung, dass die existierenden Transkriptions-Apps zum Beispiel nicht ausreichen. Das habe ich durch meine eigene Lebenserfahrung festgestellt. Und dementsprechend habe ich mir dann gedacht, wie kompliziert wäre es denn, sowas selber zu schreiben? Kann ich das vielleicht besser? Und das war der Ursprung der Idee. Und so geht es mir eigentlich öfters. Ich probiere unterschiedliche Apps aus, stelle fest, die sind alle Murks. Und denke mir dann, okay, dann probiere ich es mal selber. Und entweder habe ich danach eine funktionierende App, die es besser macht, oder ich habe zumindest festgestellt, okay, besser geht's scheinbar nicht.
Dann habe ich noch mal eine Frage.
Okay, vielen Dank.
Das wäre doch vielleicht auch mal so ein Modell, dass Menschen, die taubblind sind, sich an Sie wenden und mit Ideen an Sie herantreten, wenn Apps nicht funktionieren oder nicht entsprechend so sind, wie Sie sich das vorstellen. Wäre das eine Möglichkeit oder haben Sie die Zeit nicht dazu?
Ich sage mal so, natürlich ist Zeit immer eine begrenzte Ressource. Und ich habe zumindest momentan tatsächlich ausgesorgt an Kapazitäten, die ich habe. Ich werde, wie gesagt, mit Stiftungsfinanzierung an einer neuen Version der Transkriptions-App arbeiten und momentan sitze ich auch an meiner Bachelorarbeit dran. Aber im Prinzip kann es nichts schaden, mir Ideen zumindest mitzuteilen. Wir können uns sehr gerne über Ideen austauschen. Ich kann bloß nicht garantieren, dass diese Idee dann von mir auch tatsächlich in irgendeiner Form umgesetzt wird. Aber vielleicht kenne ich ja jemanden, der es tut.
Naja, also ich denke mir, das können wir dann ja mal im nächsten Jahr hören, ob da viele Ideen an Sie herangetragen worden sind und ob sich da vielleicht auch irgendwie was verändert oder auch verbessert hat. Herr Böttcher nickt. Okay, ach, noch eine Frage? Also wir haben deshalb ein bisschen Zeit, das sage ich jetzt gerade, das habe ich ganz vergessen zu Anfang zu sagen, der Vortrag von der Frau Sadowski fällt aus und ich habe eben mit dem Herrn Zelle am Stand gesprochen, dass sowohl der Herr Böttcher als auch der Herr Zelle nach hinten so ein bisschen Zeit hat. Insofern können wir auch so einige mehr Fragen zulassen. Ich würde mal sagen, die eine Frage lassen wir jetzt noch zu von der Dame. Nee, Body Sign bleibt.
Genau. Wie sieht es denn aus mit Online-Banking für Taubblinde? Also da gibt es ja häufig Probleme mit der TAN-Generierung, da sind Taubblinde häufig wirklich aufgeschmissen. Wie ist denn Ihre Erfahrung da?
Nein, der letzte Vortrag fällt aus. Body Sign bleibt. Weil der letzte ausfällt. Und darum habe ich mit der Zelle gesagt, wir können ruhig ein bisschen...
Tatsächlich sehr positiv. Also sowohl die DKB als auch die Sparkassen-App, das sind die beiden Apps, die ich benutze, mit den dazugehörigen TAN-Apps sind barrierefrei. Okay, so. Und Entschuldigung, ich bin gerade etwas aus dem Konzept geraten. Richtig. Ich habe tatsächlich bisher keine größeren Probleme mit den Apps gehabt. Okay, sie sind definitiv nicht minimalistisch. Man muss sich in der App gut auskennen, viel klicken. Das ist wie mit Apple-Karten und Google Maps. Aber im Prinzip sind die Apps zugänglich, zumindest für Braillezeilennutzer. Ich weiß leider nicht, wie es bei Nutzern ist, die Geräte noch mit geringer Sehkraft nutzen. Da bin ich leider der falsche Ansprechpartner.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Besuchen Sie uns unter sitecity.net für weitere Informationen rund um die SciCity. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns gerne an info@sitecity.net oder kontaktieren Sie uns über unsere Website.